Die Ära Merkel geht zu Ende und wir treffen heute in Brüssel einen ihrer engsten politischen Wegbegleiter, den ehemaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Schön, dass Sie da sind, Herr Juncker. Herzlich willkommen bei Phoenix persönlich.
Ich freue mich darauf.
Ja, Herr Juncker, nun ist es soweit. Mit wie viel Wehmut sehen Sie denn den Abschied Angela Merkels aus der aktuellen Politik?
Ich werde sie sehr vermissen, weil ich sie so lange kenne. Ich habe mich eigentlich an sie gewöhnt. Und mir so Sitzungen vorzustellen, wo europäische Dinge behandelt werden ohne sie, scheint mir fast aus der Welt gefallen. Also mir tut das leid, dass sie weggeht. Ich habe aber jedes Verständnis dafür, dass sie jetzt nach 16 Jahren Schluss macht. Das ist ihr Recht. Aber ich werde sie sehr vermissen.
Können Sie sich denn noch an Ihre erste Begegnung erinnern?
Ja, ich kann mich daran erinnern, aber sie erstaunlicherweise nicht. Da war sie erst kürzlichst Jugendministerin im Kabinett Kohl geworden und hat sie an einer Sitzung der europäischen Arbeitsminister teilgenommen, weil die Arbeitsminister waren zuständig, der Sozialrat, auch für Jugend- und Familienfragen. Da ist sie mir schon aufgefallen, obwohl sie neu im Amt war, durch eine ausgeprägte Detailkenntnis. Das ist nicht der Normalfall. In Europa, auch nicht auf Ebene der Regierungschef. Auch als Regierungschef wusste sie, was Sache ist. Und ich habe sie da regelrecht rumgereicht, weil ich habe sie den anderen Kollegen vorgestellt. Und sie hat das ab Sitzung 1 sehr gut gemacht.
Und bei den ersten Gipfeltreffen als Kanzlerin haben Sie sich ja dann auch sozusagen ins internationale politische Parkett eingeführt. Da soll es ja durchaus einige Treffen anschließend gegeben haben. Bei Antoine heißt es, erzählt die Brüsseler Blase, wie Sie eben auch gesagt haben. Ja, wie ist das, wenn die Bundeskanzlerin mit dem Kommissionspräsidenten Pommes frites isst in der Nacht?
Auch das ist angenehm. Nicht nur wegen der Pommes frites, sondern auch wegen der Persönlichkeit dessen, mit dem man Pommes frites isst. Man trinkt nicht mit jedem Bier und man isst in Brüssel nicht mit jedem Pommes frites. Ich habe das mit Angela Merkel immer gerne gemacht und da haben wir uns ausgetauscht. Ich kannte sie schon aus früheren Jahren. Ich kannte sie auch sehr gut, als sie noch Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Truppe im Deutschen Bundestag war. Ich habe sie gekannt, als sie zum ersten Mal im Europäischen Rat auftrat, wobei das Auftreten nicht despektierlich gemeint ist. Habe sie eigentlich besser gekannt als alle die anderen und das gilt bis heute.
Gibt es sowas wie eine Lieblingsgeschichte?
Och, davon gibt es viele. Sie hat ja ein unwahrscheinliches Imitationstalent. Sie konnte die anderen Staats- und Regierungschefs zur Perfektion nachahmen, nicht nur europäische, sondern auch andere. Wir haben sehr viel gelacht. Mir wird berichtet, sie hatte mich auch imitiert, aber das hat sie mir ja live und in Farbe vorgetragen.
Schade, dass solche Dinge nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, Herr Juncker.
Ja, ja, wir sind ja keine Clowns, aber Menschen und Menschen lachen auch gern.
Absolut. Sie haben ja auch die Zeiten erlebt, als Helmut Kohl und Gerhard Schröder Regierungschefs waren in Deutschland. Wenn Sie das vergleichen, was hat sie denn als Frau in Ihren Augen anders gemacht?
Ich habe sie nie so sehr als Frau erlebt, weil sie hat auch auf ihr Frausein nie andere überfordernd hingewiesen. Sie war eine Frau, das war ja sichtbar und ich habe da nie einen Unterschied gemacht zwischen ihr als Frau, sie war ja nie die einzige Frau im Europäischen Rat und den männlichen Kollegen, aber sie ist mir im Europäischen Rat immer aufgefallen durch eine ausgeprägte Detailkenntnis. Detailkenntnis heißt, dass man auch wissen muss, wie die innenpolitische Lage in den anderen, damals 27, jetzt 26 Mitgliedstaaten, aussieht. Im Europäischen Rat hört man den Premierministern zu und man hört, was sie sagen. Aber wichtiger ist, wieso sagen sie das? Und die meisten sagen das, indem sie Teile dessen, was sie zu Hause erleben, Teile der nationalen Befindlichkeit oder das, was sie dafür halten, vor Augen haben. Insofern ist das gut zu wissen, nicht nur was jemand sagt, sondern wieso jemand etwas sagt.
Sie haben sie auch mal als ehrliche europäische Haut bezeichnet. Wie wichtig ist denn Ehrlichkeit in der Politik?
Es macht es einfacher, den Umgang mit einem anderen Regierungschef einfacher, wenn man sich auf das verlassen kann, was sie einem sagt, vor der Sitzung, während der Sitzung und nach der Sitzung. Sie ist keine Lügnerin, sie ist keine Schauspielerin, sie trägt nicht dick auf. Ein deutscher Bundeskanzler oder Kanzlerin könnte ja immer unter Hinweis auf die Größe des Landes, die Kraft der nationalen Volkswirtschaft, obwohl es keine nationalen Volkswirtschaften im urtümlichen Sinne des Wortes mehr gibt, das wirkt aus sich selbst heraus. Also musste sie nicht noch einige Tupfer hinzufügen, damit man die Bedeutung ihrer Person erkennen könnte. Sie ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sie ist eine sehr bescheidene Frau in ihrem Auftreten, in ihrer Art und Weise, wie sie mit anderen umgeht. Mich hat immer beeindruckt, das war auch bei Kohl so, dass sie auf alle gleichmäßig gehört hat. Sie hatte ein Ohr auch für die kleinen und mittleren Staaten in Europa. Das erklärt Teile ihres Erfolges. Aber der Direktvergleich mit Kohl und Schröder fällt etwas nuancenhafter, vielschichtiger aus. Kohl war ein Herzenseuropäer, er hatte Europa im Bauch, was nicht heißt, dass er nicht auch fast hemdsärmelmäßig deutsche Interessen zu vertreten wusste. Kohl war kein naiver Europäer und er hat seinen deutschen Pass beim Eintritt in den Sitzungssaal des Europäischen Rates nicht abgegeben, aber im Zweifelsfall hat er immer die europäische Karte gespielt. Er hat öfters gesagt, das, was wir jetzt hier verabreden, trifft in Deutschland auf große Gegenwehr. Und ich werde zu Hause beschimpft. Aber es geht hier um Europa, also ich mache mit. Und macht das bitte auch so, wenn ihr in einer ähnlich verzwickten Lage seid wie ich. Die wenigsten haben das getan. Schröder war ein rational funktionierender Europäer. Ich kann mich noch an einen SPD-Europakongress, kurz nach Amtsantritt von Gerd Schröder, in Saarbrücken erinnern, wo er gesagt hat, jetzt ist Schluss damit, unter Hinweis auf die Kohl-Ära, jetzt ist Schluss damit, dass das gute deutsche Geld, das hart verdiente deutsche Geld in Europa einfach so verbraten wird. Er hat Abstand von derartigen Basta-Formulierungen genommen und wurde zum Ende seiner Amtszeit eigentlich auch ein Herzenseuropäer. Er war immer noch rational, er tickt immer noch rational, aber es war ihm irgendwie auch in den Bauch gerutscht. Eine Wandlung habe ich bei ihm festgestellt. Mhm. Bei Merkel war das ähnlich, aber anders. Sie war immer auch rational denkend in ihrer Herannäherungsweise an europäische Dinge. Aber sie hat das Europäische nie aus dem Blick verloren. Sie hat immer vom Ende her gedacht als Naturwissenschaftlerin, hat immer gesagt, was wir jetzt hier beschließen, okay, das passt mir nicht genau, aber denkt ihr wirklich, das wäre auf Dauer tragfähig? Ist das auch in 10, 15 Jahren noch etwas, woran wir uns gerne erinnern oder was wir in 10, 15 Jahren als Fehler ausmachen in dem Wachsen und Werden der Europäischen Union? Aber bei ihr hat sich die Ratio und das sich später massiver einstellende Europa-Bauchgefühl vermengt. Aber man wusste immer, wo man mit ihr dran war.
Viele sagen, die Ratio habe sie verlassen und sie habe vor allen Dingen auf ihr Gefühl gehört, als sie 2015 die Entscheidung in der Flüchtlingskrise getroffen hat, je nachdem, wie man sehen will, die Grenzen zu öffnen oder eben nicht zu schließen. Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Flüchtlingspolitik?
Ich habe viele Gespräche im August, September 2015 in Erinnerung, wo sie mir ihre Sorgen vorgetragen hat und ich ihr meine. Und sie hat sich damals als Staatsfrau nicht nur geoutet, sondern auch in ihrem Tun und Lassen bewiesen. Und das bleibt in meiner Erinnerung doch ein sehr prägnanter Moment, dass sie die Pfarrerstochter aus der DDR, die Christdemokratin auch manchmal nicht sehr oft, das tut man nicht, auf das C im Parteinamen der CDU-CSU verwiesen. Und sie muss ja große Widerstände in der eigenen Fraktion, in Bayern, überhaupt in der deutschen Öffentlichkeit überwinden, damit sie auf Kurs bleiben konnte. Sie hat mich damals sehr beeindruckt. Politische Führer sind nicht Nachläufer, sondern Vorkämpfer. Sie war Vorkämpferin.
Sie selber sind ja auch 19 Jahre Premierminister von Luxemburg gewesen und 5 Jahre Präsident der EU-Kommission. Wie fühlt sich das an? Wie hat sich das für Sie angefühlt, der Abschied von der Macht, wenn auf einmal es vorbei ist?
Man wird die Bürde des Amtes los. Also man fühlt sich schultermäßig weniger belastet. Aber es ändert sich vieles. Man hat die Bürde weniger, aber die Annehmlichkeiten auch. Wenn man luxemburgischer Premierminister war, überhaupt so ein Luxemburg ist, dann findet man die Annehmlichkeiten des Amtes nicht der eigenen Person geschuldet, sondern dem Amt geschuldet. Dass man Personenschützer zuhauf hat, dass man mit Blaulicht durch die halbe Welt rennt, das hat ja nichts mit einem selbst zu tun, sondern mit dem Amt, das man innehat. Man darf beides nicht miteinander verwechseln. Ich tue mich manchmal schwer, mich hundertprozentig zu resozialisieren, aber ich mache täglich kleine, von kaum jemand zur Kenntnis genommene Fortschritte.
Sie haben ja selber fast 180 Gipfeltreffen absolviert, ja, mit langen, langen Nächten, Brexit, Euro-Krise, es gibt so viele Stichworte mehr, die ich nennen könnte. Wie haben Sie das kräftemäßig überhaupt schaffen können? Also wenn man sich anschaut, wie lange diese Nächte sind, auch wenn wir jetzt nochmal an Frau Merkel denken, wie übernächtig zum Teil sie dann rausgekommen sind und Beschlüsse gerungen haben, viele, viele Tage hintereinander, Gipfelverlängerung. Wie schafft man das körperlich überhaupt?
Ich bin kein Freund überlanger Nächte im Brüsseler Sitzungssaal. Ich bin ein Freund von gut vorbereiteten Sitzungen. Wenn man gut vorbereitet ist, geht man eigentlich gefasster, legerer fast in derartige Debattenrunden hinein. Merkel war immer sehr gut vorbereitet. Ich habe in vielen Brüsseler Nächten, aber auch in vielen bilateralen Gesprächen auch mit Angela Merkel gestritten, freundschaftlich gestritten. Aus dem Dissens in der Sache hat sie nie persönliche Antipathien abgeleitet, was auch eine Tugend ist. Ich habe mich mit ihr über Griechenland Monate, siehe jahrelang, heftig in die Wolle gekriegt. Aber letztendlich hat sie zu einer europäischen Griechenland-Lösung beigetragen, mehr als andere.
Sie selber sind ja oder gelten als sehr herzlicher Politiker. Und Sie haben mal gesagt, Europa geht ohne Küssen nicht. Würden Sie, wenn Sie die europäische Gemeinschaft heute betrachten, das immer noch so sehen?
Ja, wenn man die Menschen nicht mag, dann soll man nicht in die Politik einsteigen. Wer nicht Empathie empfindet für andere, auch für diejenigen, die mit einem nicht bedauernswerterweise einer Meinung sind, dann wird man zum Machtzyniker. Das darf man nicht werden. Es geht ja nicht um die, die da sitzen, die Regierungschefs. Und der Kommissionspräsident und der Ratspräsident, das geht ja um die Menschen, die sie vertreten, die sie zusammenbringen müssen, manchmal auch zusammenhalten müssen, was voraussetzt, dass die dazu bereit sind, sich selbst zusammen zu raufen. Aber wenn man die nicht mag, dann wird das nichts. Ich umarme die halbe Welt und die andere Hälfte der Welt umarmt mich. Das gibt im Durchschnitt 100%. Und ich brauche das, Berührungen. Menschen in die Augen zu schauen, zu blicken. Also ohne das geht das bei mir nicht. Andere sind da etwas robotermäßiger aufgestellt. Ich bin kein Roboter. Ich bin aus Fleisch und Blut und einiges davon zeige ich, wenn ich andere begrüße.
Zum Vorwurf haben Sie sich gemacht in einigen Interviews, dass Sie sich nicht noch vehementer gegen den Brexit gestellt haben damals. Wenn Sie sich anschauen, wie die Briten heute dastehen, bekümmert Sie da dieser Brexit immer noch oder ist das jetzt eine Angelegenheit in der Vergangenheit?
Ja, das ist eine schwierige Kiste, die Brexit-Box. Ich hatte mit David Cameron ein Abkommen getroffen, bevor die Brexit-Kampagne eigentlich losging in Großbritannien, wie die europäische Politik sich nicht nur millimetermäßig auf Großbritannien zubewegen könnte, inklusive Freizügigkeit der Arbeitnehmer. Das hat mich einiges an Überwindung gekostet. Diese Festlegungen haben in der britischen Referendumskampagne überhaupt keine Rolle gespielt. Cameron hatte mich gebeten, nicht in die Brexit-Kampagne einzugreifen. Ich solle nicht nach England reisen während dieser Zeit, weil die Kommission wäre in England, in Großbritannien sehr unbeliebt, was ich zur Kenntnis genommen habe. Ich wollte ihm das Handwerk nicht erschweren. Er wollte ja das Referendum gewinnen. Ich war immer der Meinung, er würde es verlieren. Ich war der Meinung, er würde es verlieren, weil die Briten ihre Regierenden über 45 Jahre tagtäglich dabei ertappen konnten, dass sie ihnen erklären wollten, dass Großbritannien zwar Teil der Europäischen Union ist, aber vornehmlich Teil des europäischen Binnenmarktes. Was da an politischen Ambitionen unterlegt wurde und was an politischen Ambitionen für die Zukunft beschrieben wurde, das hat die Briten eigentlich nie gefühlsmäßig so erfasst, wie es andere Europäer erfasst hat. Und ich hatte vorausgesagt, das Referendum geht schief. Alle sagen, sie wären überrascht gewesen von dem negativen Votum der Briten. Nee, überhaupt nicht. Und ich hatte einen britischen Kommissar, Lord Hill, der war für Finanzdienstleistungen zuständig in der Kommission. Mit dem hatte ich gewettet. Ich sagte, ihr verliert das Referendum. Und wenn ihr gewinnt, kriegst du von mir einen Euro. Wenn ihr verliert, kriege ich einen Pfund von dir. Ich habe das Pfund. Er hat nie einen Euro in der Hand gehabt, weil die Briten sind ja ähnlich, nicht für die einheitliche Währung. Und es zeigt sich ja jetzt, dass ich mit der Prognose, dass dies ein Lose-Lose-Game wäre, dass jeder, die Briten und wir Kontinentaleuropäer, bei einem Großbritannien-Austritt aus der Europäischen Union verlieren würden. Das zeigt sich ja jetzt im auch tagtäglichen Leben der Briten immer wieder. Und deshalb bleibt das für mich eine Tragödie, eine Entscheidung, die nicht im Sinne der geschichtlichen Entwicklung des Europas war. Andere möchten beitreten, Großbritannien tritt aus. Ich hätte das auch nicht verhindern können. Aber jedenfalls mache ich mir zum Vorwurf, dass ich die Klappe gehalten habe, als es darauf ankam, in Großbritannien selbst zu reden. Ich habe sonst wo in Europa die Briten aufgefordert, in der Europäischen Union zu bleiben, aber ich habe das aufgrund der Empfehlung des britischen Premierministers in Großbritannien selbst nicht gemacht, aber ich glaube auch nicht, dass das die Dinge fundamental geändert hätte.
Nun machen die Briten hier aber selbst keinen wirklich unglücklichen Eindruck zurzeit. Sie haben mit den USA und Australien ein sicherheitspolitisches neues Bündnis gegründet, wo Europa überhaupt keine Rolle spielt, namens AUKUS im Südpazifik. Frankreich hat darüber sogar einen 56 Milliarden U-Boot-Auftrag verloren. Wie gesagt, man schließt sich dort zusammen und die EU ist mitnichten in irgendeiner Form einbezogen. Was sagt das Ihrer Meinung nach über die Bedeutung der EU in der Welt?
Das sagt zuerst etwas über Amerika, Großbritannien und Australien. Weil die Amerikaner, die Biden-Administration und die britische Regierung für Momente, anhaltende Momente vergessen hatten, dass wir alle Mitglieder der NATO, des transatlantischen Bündnisses sind. So springt man mit Bündnispartnern nicht um, weil Biden, der ja keinen Riesenabschied genommen hat von der First-America-Politik von Trump, sondern das auch das von Ihnen angesprochene Thema belegt das zur Genüge, dass irgendwie, wenn auch weniger prägnant und weniger offensiv, sie aggressiv, praktiziert. Es geht auch nicht darum, dass die Franzosen einen milliardenschweren Auftrag für ihre U-Boot-Industrie verloren haben. Es geht um das Miteinander von NATO-Partnern. Und deshalb muss man, ich, der ein großer Freund von Biden bin, den habe ich als Vizepräsident sehr oft, den bin ich als Vizepräsident sehr oft begegnet, er sagt, Amerika ist wieder zurück. Ja, wo ist denn Amerika? Wo ist Amerika zurück? Also wir müssen nicht unser Verhältnis zu den Amerikanern neu ordnen. Transatlantisches Verhältnis bleibt von hervorgehobener Bedeutung, aber wir müssen uns doch darüber verständigen, wie denn die Konsultierungsprozesse innerhalb der NATO, falls die NATO betroffen ist, und hier ist sie betroffen, geregelt werden können. Südpazifik ist ja ein echtes Thema. Aber dass man das tut, ohne die amerikanischen, ohne die europäischen und kanadischen Bündnispartner ins erträgliche Vertrauen zu ziehen, finde ich nicht gut.
Aber es gibt keinen Hebel. Was kann Europa tun?
Ja, wir befinden uns in Handelsgesprächen mit Australien. Ich sehe nicht, dass man unter den gegebenen Umständen diese Handelsgespräche weiterführt, als ob nichts passiert wäre. Das wird sich sehr zum Nachteil Australiens auswachsen. Wir haben Handelskonflikte mit den USA, Trump, Zölle auf Automobil und so weiter und so fort. Auch diese Gespräche werden sich schwieriger gestalten lassen, als wenn dies nicht passiert wäre. Es ist also nicht so, dass Europa dem pazifischen Treiben der Amerikaner und der Briten machtlos ausgeliefert wäre.
Wenn ich das mal so lapidar sagen darf, dann scheint es ja am Ende doch immer ums Geld zu gehen. Es gibt auch einen 800 Milliarden schweren Corona-Hilfsfonds in der EU. Und es gibt,
ja, da geht es nicht um Geld, da geht es um Gesundheit.
Da geht es um Gesundheit, aber es geht auch um Verhalten, nämlich beispielsweise um das Verhalten der Länder Ungarn und Polen, die ja Rechtsstaatlichkeit verletzt haben, diskriminierende Gesetze, keine Pressefreiheit und so weiter. Auch da gibt es Forderungen, dass man es aneinander koppeln soll. Keine Corona-Hilfsgelder für die Staaten, die dem sogenannten europäischen Wertekanon nicht folgen. Wie sehen Sie das?
Also ich bin ein Ungarn und Polen Geschädigter. Weil während meiner Amtszeit es immer wieder zu Konflikten mit den beiden von Ihnen erwähnten Mitgliedstaaten gab, vor allem im Bereich des Respektes, den die Verträge der Europäischen Union verlangen, vor der Rechtsnorm. Wenn die Rechtsnorm nicht mehr gilt, wenn nur noch die Macht des Stärkeren gilt und nicht mehr die Macht des Rechtes, dann geht Europa einen schwierigen Weg, vor allem die kleinen und mittleren Staaten Europas. Verfügen in der Omnipräsenz und der Prävalenz, der Priorität des Vorrechts, des europäischen Rechts über eine Bestandsgarantie. Wenn die wegfällt, zerbröselt das Fundament dessen, was die Europäische Union in puncto Grundwerte und grundlegenden Verhaltensart und Weisen ausmacht. Ich bin der Auffassung, dass man Ungarn und Polen deutlich machen muss, dass wer Geld aus der europäischen Kasse kriegt, der inzwischen solidarische organisierten europäischen Kasse wegen der gemeinsamen Schuldenaufnahme, sich auch an Grundregeln der Europäischen Union halten muss. Ich habe nur ein Problem. Man muss aufpassen, dass man die gesundheitspolitischen Anstrengungen, die beide Länder ja auch machen, nicht ad absurdum führt, dadurch, dass man die europäischen Zuwendungen verknappt, aber dass man einen Zusammenhang herstellt zwischen Respekt der rechtsstaatlichen Fundamente der Europäischen Union und den Geldzuwendungen aus europäischen Quellen, das scheint mir unabdingbar notwendig zu sein.
Das heißt aber doch, dass es am Ende doch daran gekoppelt sein muss, ob Gelder fließen oder nicht. Also natürlich wird man versuchen, alles zu besprechen. Natürlich wird man nächtelang versuchen zu verhandeln. Aber wo ist am Ende die Konsequenz, die Europa dazu bringt, zu sagen, so nicht mit uns?
Wenn sich der Eindruck erhärten würde und sich Positionen Ungarns und Polens verhärten würden, dann kommt man am Ende des Tages nicht daran vorbei, zu erklären, dass die Europäische Union nicht bereit ist, denjenigen finanziell unter die Arme zu greifen, die sich nicht an die Grundregeln der Europäischen Union halten.
Das ist eine Aussage.
Ja, ist beiden bekannt.
Lassen Sie uns noch ein bisschen auf Ihre Vita, auf Ihre Kinderzeit und auf Ihre Herkunft schauen, Herr Juncker. Ihr Vater war ein Stahlarbeiter und Sie zitieren ihn immer, dass er gesagt hat, vergiss nicht, woher du kommst. Was hat das für Ihr Leben bedeutet?
Ach, das war, er hätte mir das überhaupt nicht sagen müssen, aber als ich Premierminister wurde und auch Minister wurde, hat er trotzdem sich bemüßigt gefühlt, mir zu bedeuten, dass Geburtsscheine nicht abgegeben werden, wenn man der Kindheit und der postpubertären Erkenntniszeit entwächst. Aber ich habe meinen Vater immer als Vorbild empfunden. Mein Vater war Gewerkschaftler, Stahl, und bei uns in der Küche traf man sich so ein paar Mal pro Woche. Kollegen von ihm, die haben eine Gewerkschaftsarbeit in der Küche gemacht. Ich saß da in kurzen Hosen und habe zugehört, dass man über Kaffeepause redete, über die Unterstände für die Fahrräder. Damals fuhren die Arbeiter noch mit Fahrrädern zum Werk. Das waren alles Fragen, die diese Menschen umgetrieben haben. Und ich habe damals gelernt, deshalb war ich auch gerne Arbeitsminister. Ich war da 17 Jahre lang, dass Arbeit eben ein großer Teil des Lebens ist. Arbeit ist nicht das Leben. Aber das Leben besteht auch aus sehr viel Arbeit. Und dass man sich dafür einsetzt, dass es denen, wie man früher sagte, die gegen Lohn und Gehalt arbeiten, mit Rechten versieht, die sie als ebenbürtige Partner der Arbeitgeber auftreten lassen, war für mich ein Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Und dem Auftrag fühle ich mich immer noch sehr verbunden. So diese Vorstellung, dass man die Europäische Union und die europäische Integration insgesamt eigentlich gegen die Arbeitnehmerschaft machen könnte, dass man auf deren Wünsche, Aspirationen, Hoffnungen, Träume keine Rücksicht zu nehmen bräuchte, sondern nur das reine Machtgeschehen sich selbst überlassen sollte, weil der Macht, dachte man ich nie, das alles schon regeln würde. Das war für mich immer der Pegel, den ich in die europäische Zukunft hängte. Und Europa ist nicht nur Geld, nicht nur Macht. Europa hat mit dem tagtäglichen Leben der Menschen zu tun. Und wer das auch im Regierungsamt vergisst, wer sich in blinde Austerität und blinde, stupide Flexibilisierungsweiterungen und Erweiterungen hineinziehen lässt, der wird seiner integralen Aufgabe nicht gerecht.
Dann aber doch erstaunlich, dass Sie sich nicht der Arbeiterpartei zugewendet haben, in der Ihr Freund Jean Assel vor Ort
ja sehr aktiv. Aber es gibt, so ist das jedenfalls in Luxemburg, in Deutschland ist das auch noch einigermaßen ausgeprägt, auch in der christlichen Demokratie, einen Arbeitnehmerflügel, der sich zu Wort meldet, wenn er sich Gehör verschaffen möchte. Also man muss nicht Sozialist sein, um Sozialpolitiker zu sein. Man muss nicht Sozialdemokrat sein, um sich für die berechtigten Belange der Arbeitnehmerschaft verwenden zu können. Das ist eine zu plastische Aufgabenteilung, in der die Sozialdemokraten sich wohlfühlen, aber die schlimmsten Austeritätsauswüchse hat es in von Sozialdemokraten regierten Ländern gegeben.
Herr Juncker, zum Schluss noch eine sehr persönliche Frage. die aber, glaube ich, trotzdem viele Menschen interessiert. Sie sind ein großer Hundeliebhaber.
Ein großer?
Ein Hundeliebhaber, ein großer. Ja. Und Sie sind ja umgeben gewesen immer von sehr vielen Menschen, die Ihnen wahrscheinlich sehr viel erzählt haben. Das tun Hunde ja eher weniger. Würden Sie sagen...
Hunde sind sehr angenehme Gesprächspartner.
Ja, sind Hunde die besseren Menschen, Herr Juncker?
Nein, obwohl ich immer an Nietzsche denken muss, wenn ich über Hunde nachdenke. Nietzsche hat irgendwann gesagt, als ein Hund sich nicht anständig benahm, sei ruhig, du Mensch. Das hat mir immer im Werk von Nietzsche sehr gut gefallen, andere Dinge weniger. Gut, nein, ich hatte immer Hunde, 3 Neufundländer, so große schwarze Kälber. Wenn ich mit denen spazieren ging, was nicht so oft passiert, und die Leute kamen vorbei, dann haben die gesagt, hast du den schwarzen Hund gesehen? Dann wusste ich nicht, meinen die jetzt den Hund oder meinen die den Christdemokraten, der da vorbeiläuft? Nein, mit meinen Hunden bin ich sehr per Du. Jetzt habe ich einen kleinen Hund, wie immer eine Promenadenmischung, mit Ausnahme der Neufundländer, das waren richtige rassige Burschen. Jetzt habe ich einen Spanier. Und der versteht perfekt Luxemburgisch.
Wunderbar. Herr Juncker, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank und alles Gute. Danke.
Alles gut. Und ich weise darauf hin, jeder soll Phönix anschauen. Phönix macht klüger.
Dankeschön, Herr Juncker. Alles Gute.
Alles Gute für Sie auch.